Vielen Dank, Lukas. Es kann nur ein Prediger das so verstehen und mitfühlen, wenn es dann, nachdem die Gemeinde sich gerade gesetzt hat, es dann wieder heißt, sie dazu aufzufordern, aufzustehen. Ich lade euch mit ein, mit mir eure Bibel zu öffnen und den zweiten Johannesbrief zu öffnen. Der Grund, warum ich erst gebetet habe und danach werden wir lesen, weil ich euch das ein bisschen hineinnehmen möchte und dann nehme ich euch mit in diesen Text hinein. Wir haben letzten Sonntag angefangen. Ich muss kurz das mal hier. Ja, wir haben letzten Sonntag damit angefangen, den zweiten Johannesbrief uns anzuschauen, beziehungsweise ich habe versucht, euch einen Überblick zu geben und so die Botschaft, warum Johannes diesen Brief geschrieben hat. Heute möchte ich noch einmal hineinschauen und ja, nochmal durch die Verse durchgehen und auch etwas weitergeben, was ich anhand von diesem zweiten Johannesbrief für mich gelernt habe, was mir wichtig geworden ist, was so eine Wahrheit ist, was aber genauso auch eine Herausforderung ist. Und da würde ich gerne mit uns, mit der Gemeinde zusammen als Gemeinde darüber nachdenken, was Gottes Wort darüber sagt, was der Gottes Wille zu diesen Dingen sind. Und ich, ja, deswegen ist es gut, dass wir vorher gebetet haben, dass der Herr selbst dadurch zu uns redet. Wenn ich jetzt die Aufgabe hätte, den zweiten Johannesbrief auszulegen und wir vorher den ersten Johannesbrief nicht ausgelegt hätten, dann denke ich, dass ich ungefähr genauso lang gebraucht hätte, ein, zwei, drei Jahre, um diesen zweiten Brief auszulegen. Warum? Weil der zweite Johannesbrief nichts anderes wie eine grobe Skizze von dem herrlichen, sehr feinen Gemälde, das er im ersten Johannesbrief gemalt hat. Also die Botschaft, die wir im zweiten Johannesbrief haben, ist eine Zusammenfassung. Und deswegen, also ich habe mir das so vorgestellt, es gibt so Skizzen und ich bewundere die Maler, die das können, so mit zwei, drei Pinselstrichen etwas zu zeichnen, ein Gesicht, eine Landschaft und du weißt ganz genau, um was es geht, obwohl da so viele Details fehlen. Das ist faszinierend, ja. Eine Kunst, die ich nicht so beherrsche. Und der erste Johannesbrief ist mehr so ein Gemälde, das fast fotografisch da abgemalt in allen Details und Facetten. Das ist der erste Johannesbrief. Und von daher, wenn wir den zweiten Johannesbrief verstehen wollen, müssen wir natürlich dieses Gemälde vor Augen haben. Und dann sehen wir all die Details, sehen wir all diese herrlichen Sachen. Aber wir können natürlich trotzdem den zweiten Johannesbrief verstehen, weil da sind diese groben Skizzen. Und natürlich, um das dann auszumalen, das alles genau anzuschauen, hätten wir die Zeit gebraucht. Aber wir haben sie uns genommen vorher. Wir haben uns den ersten Johannesbrief gründlich angeschaut und darum können wir in dieser Kürze auch den zweiten uns anschauen. Und ich hoffe heute, dass wir das abschließen können. Und nächsten Sonntag, also da beginnen eigentlich schon die Ferien, da würde ich gerne noch einmal den dritten Brief mit euch anschauen und dann sehen, warum er nochmal einen Brief geschrieben hat. Dann, nachdem er diesen zweiten geschrieben hat, warum nochmal den dritten? Und so können wir diese Reihe auch dann letztendlich abschließen. Warum hat er also den zweiten Brief geschrieben, Johannes? Warum hat er das getan? Er hat das Anliegen, die Gemeinde, an die er schreibt, an die Wahrheit zu erinnern, die er so klar in dem ersten Brief entfaltet hat und deutlich gemacht hat. Das ist sein Anliegen. Er will sie an diese Wahrheit erinnern. Und zwar nicht nur an diese Wahrheit erinnern, er möchte zeigen, dass Kinder Gottes, dass die Gemeinde die Gemeinschaft ist, die Wahrheit nicht nur kennt, sondern eben diese Wahrheit liebt. Das macht die Gemeinde aus, das macht die Kinder Gottes aus. Und das ist der erste Punkt und es ist sehr wichtig, das zu verstehen, bevor man den letzten gleich anschaut, den ich euch gleich zeigen möchte. Es ist das Erste und das Grundlegende ist, Kinder Gottes kennen die Wahrheit, aber sie kennen sie nicht einfach nur rational, die kennen nicht die Dogmen, die Lehrsätze, das ist nicht das, sondern das, was sie erkannt haben, diese Wahrheit, die sie erkannt haben, sie lieben sie. Und das hat Auswirkungen. Dieses Erkennen und dieses Lieben bleibt nicht fruchtleer. Das bringt eine Frucht. Und das daran erinnert Johannes dann in dem nächsten Punkt. Er sagt nicht nur, dass die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Jesu die Wahrheit kennt und sie liebt, sondern dass sie auch in der Wahrheit, die sie erkannt hat und liebt, auch lebt. Sie wandelt in dieser Wahrheit. Das ist das zweite Kennzeichen, woran er sie erinnert, nachdem er diese Wahrheit so klar dargestellt hat. Er sagt, wir erkennen nicht nur die Wahrheit, sondern wir lieben auch die Wahrheit und wir lieben auch die, die diese Wahrheit erkannt haben und auch diese Wahrheit lieben. Und so lieben wir sie. Das heißt, und er sagt, wir leben in dieser Wahrheit. Wir wandeln in dieser Wahrheit. Das ist der zweite Punkt in diesem Brief, an das er sie erinnern möchte. Nicht nur die Liebe zu der Wahrheit, sondern auch der Wandel in der Wahrheit. Und dann kommt da eben, ich meine, zu dem eigentlichen Anliegen, zu dem eigentlichen Fokus und das, was im Schwerpunkt in diesem Brief. Er möchte aufzeigen, nachdem diese Wahrheit dargestellt hat, die sie lieben, die sie erkannt haben, in der sie wandeln, dass die Gemeinde Jesu auch diese Wahrheit bewahrt, dass sie diese Wahrheit schützt. Das ist ihre Aufgabe. Die Gemeinde, wir haben uns letzten Sonntag angeschaut, ist die Säule der Feste der Wahrheit. Das ist ihre Aufgabe, das ist ihre Grundberufung. Sie ist das Fundament auf Christus gebaut, auf dem Fundament Christi gebaut. Sie bildet diese Säulen der Wahrheit, die sie hochträgt. Das ist ihre Aufgabe. Sie muss die Wahrheit hochhalten. Und in dieser Weise macht das deutlich, also was macht die Gemeinde aus? Was ist unsere Berufung letztendlich? Um was geht es eigentlich? An was will er die Gemeinde in diesem zweiten Johannesbrief erinnern? Er erinnert sie, dass die Gemeinde die Wahrheit kennt und liebt, dass sie in der Wahrheit wandelt und dass sie für die Wahrheit kämpft, dass sie beschützt. Dass sie diese Wahrheit bewahrt. Das ist es. Mit diesem groben Überblick und mit dieser Gliederung, lass uns die Verse lesen und dann würde ich gerne euch damit hineinnehmen und durch diese Verse etwas hindurchführen. 2. Johannesbrief, kein Kapitel, Vers 1, 13 Verse insgesamt. Der Älteste der auserwählten Herren und ihren Kindern, die ich liebe in der Wahrheit und nicht ich allein, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Mit uns wird sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern einige gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir vom Vater ein Gebot empfangen haben. Und nun bitte ich dich, Herren, nicht als schriebe ich dir ein neues Gebot, sondern das, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, dass ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern den vollen Lohn empfangt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt Anteil an seinen bösen Werken. Obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude vollkommen sei. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. So, das sind die Verse, die ich jetzt versucht habe, vorhin grob zusammenzufassen. Also Liebe der Wahrheit, Wandeln in der Wahrheit und Schutz. Und das ist die Bewahrung der Wahrheit. Diese Wahrheit, von der Johannes spricht hier, die wir so lieben, die Wahrheit, in der wir leben und die bewahren, ist kein theologisches Konstrukt, das ist auch keine Meinung, das ist nicht ein Lehrgebäude, das ist eine Person, das ist Jesus Christus. Jesus Christus ist die Wahrheit. Darum, ihn zu erkennen, ihn zu verstehen, bedeutet ewiges Leben haben. Von der Wahrheit, von der er redet, ist Jesus Christus selbst. Jesus sagt selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Diesen Jesus Christus erkennen wir in seinem Wort. Jesus sagt, Vater, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und dieses Wort wird wirksam in unserem Leben durch den Geist Gottes, den Geist der Wahrheit. Jesus sagt, ich sende euch einen Beistand, den Geist der Wahrheit, er wird euch in alle Wahrheit leiten. In dieser Weise müssen wir die Wahrheit verstehen. Das heißt, der Geist Gottes offenbart durch sein Wort den Menschen Jesus Christus, wer er ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er vom Vater gekommen ist in diese Welt, um dein Leben zu leben, deinen Tod zu sterben, das Erlösung zu verbringen. Diese Erkenntnis dieser Wahrheit, das ist das, was wir lieben. Wir lieben diese Erkenntnis, dass in Jesus Christus wir von Gott gerettet und rechtfertigt worden sind. Und Johannes erinnert daran und sagt, warum ist das wichtig? Weil in dieser Wahrheit und nur in dieser Wahrheit haben wir ewiges Leben. Nur diese Wahrheit macht wirklich frei. Und in diese Wahrheit gilt es zu bewahren, diese Wahrheit gilt auch übrigens zu verkündigen, diese Wahrheit gilt auch zu schützen. Es ist, wie gesagt, nicht irgendeine Institution, eine Kirche, eine Domination, Konfession, es ist eine Person. Ich darf so die letzte Zeit ein paar interessante Erfahrungen machen. wie soll ich das erzählen, ohne dass irgendwie keinen falschen Fokus bekommt. Ich habe gerade Gelegenheit, beim Training mit einigen Menschen zu reden. Ich besuche ab und zu so ein Gebäude, da gibt es so ein paar Geräte und dann stelle ich so ein, zwei Gewichte da. Ich und ein paar aus unserer Gemeinde. Und in letzter Zeit kommen einige auf mich zu und fragen, was ich so mache, also beruflich. Und ich sage, ich bin Pastor, ich bin Lehrer, Bibellehrer. Und so kommen wir ins Gespräch. Dann bin ich schon wirklich mit einigen ins Gespräch gekommen und es waren sehr interessante Gespräche. Die wundern sich sehr darüber, dass es auch sowas gibt. Und so jetzt die Tage, vor zwei Tagen sprach ich mit einem und er sprach mich drauf an und ich redete mit ihm und er sagte, ah, ich glaube auch an Gott, aber mit Kirche will ich nichts zu tun haben. Und dann fing er an, über die Kirche zu schimpfen, was sie alles tut und was sie alles ist. Und nicht nur all die bösen Sachen und auch mit Missbrauch und all das, hat natürlich alles jetzt hochgeholt und sagt, ich bin ausgetreten, ich will damit nichts zu tun haben. Aber ich glaube schon an Gott, aber das will ich nicht. Und das ist alles so langweilig und man muss das ein bisschen aufpeppen, das muss ein bisschen spannender machen und jugendgerechter und. Und er redet. Und ich höre ihm dazu und dann sage ich, Ich werde jetzt nicht Wort für Wort das Gespräch wiederholen, aber ich habe ihm erklärt, dass ich eben an keine Kirche glaube und keine Kirche anhänge, sondern einen lebendigen Herrn. Ich durfte ihm Zeugnis geben, sage ich, ich glaube an Jesus, das ist meine Wahrheit. Für die kämpfe ich, für die ringe ich, die liebe ich und gehöre nicht irgendeiner Kirche oder in Institution an. Und ich kämpfe auch nicht für eine Gemeinde, auch nicht für die freien Gemeinden, sondern wirklich für Jesus Christus. Und dann stand er da und hat das so angehört, war ihm völlig neu. Mit einem anderen sprach ich ähnlich. Und er sagt, als er hörte, dass ich das Wort Gottes predige, sagte er, ach toll, ich bin Philosophiestudent. Sagte er, ich studiere Philosophie. Und dann wollte anfangen mit mir zu philosophieren und sagt, du weißt, es gibt ja so viele Wahrheiten. Das ist ja auch gut, du hast deine Wahrheit, ich habe meine. Es ist spannend, jeder seine. War so voll aufgegangen, sage ich, mein Lieber, ich will dir nicht zu nahe treten, aber wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass was ich glaube, die Wahrheit ist und alles andere Lüge. Ich glaube, hätte ich meinen Beruf aufgegeben. Ich glaube, ich würde das tun, was ich tue mit der Überzeugung, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass es wahr ist, dass die Wahrheit so vielfältig ist, dann würde ich mich doch nicht dahin so hineingeben, wenn es nicht für mich die Wahrheit wäre. Stand auch da, oh, interessant, ein neuer Ansatz. Spannend. Ja, das Schlechte ist, man kommt dann fast nicht mehr zum Trainieren. Man redet viel mit denen, aber es ist eine Gelegenheit, dass Jesus Christus auch an diesem Ort zu bezeugen, mit diesen Menschen, die ins Gespräch kommen. Und was mir aufgefallen ist oder was einfach deutlich wird, dass was mit dem Glauben verstanden wird oder was unter Glauben verstanden wird. Und umso wichtiger ist für uns, wir kämpfen nicht für irgendetwas, weder noch für Freikirchen noch Baptisten, evangelische, katholische, für und gegen, das ist nicht die Diskussion. Wir kämpfen für die Wahrheit. Und diese Wahrheit ist eine Person für Jesus Christus. Wie können wir aber sicher sein, dass das die Wahrheit ist? Es wurde offenbart. Gott hat sich offenbart. Er hat in seinem Wort sich uns vorgestellt. Und dieses Wort wurde Fleisch. Und das wurde uns aufgeschrieben, dieses Wort, dass die Wahrheit ist. Und Jesus kam und sagt, ich bin die Wahrheit. Für sie kämpfen wir. Und das ist die Gemeinde. Und nicht einfach, wenn wir jetzt von Jesus reden, von einer Person, dann reden wir nicht einfach über eine Person, die wir kennen, sondern wir verstehen, was mit dieser Person verbunden ist. Warum wurde Jesus Mensch? Dafür kämpfen wir. Welche Auswirkungen hat das? Und wir haben erkannt, erinnert euch in 1. Johannes 4, die Liebe Gottes zu uns, dass er seinen Sohn für uns in diese Welt gesandt hat. Darin erkennen wir, dass Gott uns liebt, in seinem Sohn Jesus Christus. Liebe Geschwister, warum sage ich das? Schauen wir uns diesen ersten Punkt an. Schauen wir uns die ersten drei Verse an. In diesen drei Versen stellt Johannes die Gemeinde in dieser Art vor, dass er sagt, die Gemeinde sind die, die die Wahrheit kennen und die die Wahrheit lieben. Wir können es anders formulieren. Die Gemeinde sind die, die Jesus kennen und die Jesus lieben. Denn das ist wichtig, denn wenn wir Jesus nicht kennen und Jesus nicht lieben, werden wir vieles andere kennenlernen und werden auch vieles andere auch lieben. Und wenn wir eben dann vieles andere auch lieben, neben Jesus und neben allem anderen, wird es schwer sein, das alles zu tun, was dieser Brief uns noch dazu auffordert, nämlich in der Wahrheit zu wandeln. Wenn wir nicht wissen, in welcher Wahrheit, wem oder was sollen wir folgen? Wenn wir nicht wissen, welche Wahrheit, was sollen wir verteidigen, was sollen wir schützen, das wird schwierig. Ich will sogar noch weitergehen. Wenn wir die Wahrheit nicht lieben, Wie wollen wir für sie kämpfen? Wenn wir die Wahrheit nicht lieben, wie wollen wir dann sie schützen wollen, wenn wir nicht wirklich sie lieben? Denn ich hoffe, ihr geht da mit mir mit, dass wenn wir etwas wirklich lieben, dann sind wir bereit, auch alles dafür zu tun. Wenn wir nicht so sehr bereit sind, für uns in etwas zu investieren, dann offenbart das ja nur eine Sache, dass wir das nicht so schätzen, dass wir das vielleicht gar nicht so lieben, wie wir vielleicht bekennen und sagen, ja, ich lieb's. Und wenn es darauf ankommt, dafür zu kämpfen, dann wird es schwierig. Ich liebe meinen Partner, ich liebe meine Partnerin, ich liebe meine Kinder, ich liebe meine Familie, ich liebe meinen Beruf, ich liebe das. Und dann, wenn es darauf ankommt, wenn es schwierig wird, wenn es darum geht, darum zu kämpfen, da zeigt sich, ob man wirklich das liebt oder nicht. Ist man dafür bereit? Wenn wir die Wahrheit nicht kennen, werden wir sie nicht lieben. Wenn wir sie nicht lieben, werden wir nicht bereit, dafür zu kämpfen und auch den Preis zu zahlen, der dazu notwendig ist. Und darum beginnt Johannes als Erinnerung und sagt, wir haben die Wahrheit kennengelernt. Liebe Geschwister, welche Wahrheit haben wir kennengelernt? Dass wir in Jesus Christus wissen können, wissen sollen, dass wir ewiges Leben haben. Ist das eine herrliche Wahrheit? Und er sagt, bitte, nachdem wir das erkannt, Kinder Gottes haben das erkannt. Sie kennen diese Wahrheit und sie kennen die Liebe darin. Die Liebe Gottes zu uns. Und er sagt, und die wandeln darin. Und die schützen diese Wahrheit. Die beschützen diese Wahrheit. Sie kämpfen für diese Wahrheit, weil sie das so lieben. Also beginnt er und sagt, der Älteste der auserwählten Herren, eine Umschreibung der Gemeinde, eine merkwürdige, ich gebe es zu. Ich hätte nicht so die Gemeinde beschrieben als auserwählte Herren. Vielleicht vom Sprachgebrauch tun wir es so schön, wenn Herren herrschen. Johannes schafft es aber in der Art und Weise, wie er Sachen formuliert und das nicht nur an dieser Stelle, wir haben es im ersten Johannesbrief gelesen, er formuliert manche Dinge, wo man genau hinschauen muss, was er genau damit meint und was er damit sagt. Aber das ist eine Umschreibung der Gemeinde. Manche meinen, er schreibt wirklich an eine Person, an eine Schwester oder an eine Frau und bezeichnet sie auserwählte Herrin. Tatsächlich, und da sind andere Gelehrte, da will ich jetzt nicht zu sehr auf diesen Zug aufspringen, aber die sind davon überzeugt, dass wenn im Griechischen, wenn dieses Wort Herrin benutzt wird, immer mit im Zusammenhang mit einem Namen, wenn es um eine Person geht, würde immer ein Name dahinter stehen. Hier geht es aber nur an die auserwählte Herrin. Das ist eine Umschreibung, das ist meine Meinung und nicht meine Meinung allein, sondern er schreibt hier an die Gemeinde. Und nicht nur an die Gemeinde, sondern auch die Kinder. Das ist ein Bild. Ein Bild der Gemeinde, die letztendlich die Braut Christi ist. Symbolisiert durch die Kinder Gottes. Und er schreibt an die Gemeinde und erinnert die Gemeinde in dieser Art und Weise als an Älteste, also als der um sie sich sorgt, als der Anliegen hat, sie zu weiden, sie zu hüten, auf sie aufzupassen. Und er schreibt an sie und sagt, er bezeichnet sie als auserwählte Herrin. Es ist eine herrliche Beschreibung der Gemeinde. Letztendlich ist das. Wir kennen das vom Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3. Wie oft zitiert, wie oft gelesen, dass wir den Gott, den Vater aus dem Grund preisen, weil er uns vor Grundlegung der Welt in Jesus Christus erwählt hat, oder? Und dann heißt es in Liebe. Die Gemeinde ist die Geliebte Gottes. Und die hat er vor Grundlegung der Welt erwählt. Und damit verstehen wir, das heißt, nicht aufgrund von ihren Werken, nicht aufgrund von ihrer Leistung, in der Zeit, die sie getan hätte, und hat er gesagt, oh ja, du bist es wert, meine Braut zu sein, du bist es wert, meine Frau zu sein, in diesem Bild gesprochen. Nein, diese herrliche Wahrheit, dass er es getan hat vor Grundlegung der Welt, macht es deutlich, das hat eben nichts mit unseren Leistungen zu tun, das hat eben nichts mit unseren Wert zu tun. Das liegt allein in der Entscheidung, in der Liebe zu uns. Weil er uns geliebt hat, weil er seine Braut geliebt hat. Darum hat er sich für sie entschieden und tat, was er tat. Kam in diese Welt, starb für sie, nahm die Schuld auf sich, rechtfertigte, heiligte sie, damit sie dasteht ohne Runzel, ohne Fehler und ohne Tadel. Das ist die Gemeinde, das ist die Beschreibung der Auserwählten, das ist die Beschreibung der Gemeinde. Also an die wendet er sich und an die ihre Kinder. Und dann macht er fest und zeigt, was sie bedeutet oder was sie ausmacht. Er schreibt und sagt, die ich liebe in Wahrheit. Schön. Johannes sagt, ich liebe die Gemeinde, ich liebe diese Auserwählten in Wahrheit. Was er damit aber meint, oder andersrum, was er damit nicht meint, er sagt, ich sage euch wirklich die Wahrheit, ich liebe sie. Das ist nicht, was er meint. Also ich sage, ich liebe sie wirklich. Nein, er sagt, ich liebe sie in Wahrheit. In welcher Wahrheit? In Christus. Übrigens die einzige Möglichkeit, sie zu lieben. So, weil eben sie sonst nicht liebenswert ist. mit allen Mackeln, mit allen Schwierigkeiten, mit allen Schwächen, mit all den Sünden, mit allen Vergehen, mit all unserer Unzulänglichkeit. Wir können uns einander nicht lieben, wenn wir uns nicht in der Wahrheit lieben. In welcher Wahrheit lieben wir uns? Dass deine und meine Schuld in Jesus Christus vergeben sind. Dass wir Kinder Gottes sind, aus Gott geboren, dass wir ihm gehören und von Gott geliebt sind, oder? Wenn ich das begriffen habe, diese Erkenntnis habe und verstanden habe, das ist die einzige Möglichkeit, einander zu lieben. Denn wir sind bekehrt worden, sage ich bewusst so. Wir haben uns zu Christus gewandt und hadern immer noch mit unseren Schwächen, oder? Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Manchmal haben wir einen Höhenflug, manchmal sind wir tief im Tal. Manchmal kommen wir miteinander gut klar, an anderen Tagen fällt es uns schwer. So, das, wenn es die Grundlage wäre, miteinander klarzukommen, und das ist eben nicht die Liebe, sondern wir lieben uns in der Wahrheit. Und die Wahrheit ist, all deine und meine Schuld, auch die wir gegenüber einander im Leib Christi begehen, Jesus ist dafür gestorben. Dafür, das heißt, er hat die Strafe auf sich genommen. Also wenn er aber die Strafe auf sich nahm, gibt es etwas, was zwischen uns stehen darf? Etwas, was zwischen uns stehen kann? Nee. Also, wenn ich jemand begegne in der Gemeinde, wenn eins von den Kindern dieser Herrin, wenn ich ihnen begegne und merke, da stimmt zwischen uns was nicht, da ist etwas da. Und ich versuche auf dieser Ebene ihr zu begegnen, dass ich sage, okay, was war, das muss man klären oder das, da muss eine Entschuldigung her und. Dann wird es sehr schwierig werden. Sondern, aber wenn wir begreifen, dass wir in Wahrheit uns lieben, dann erkennen wir, oh, ich schaue auf Christus, ich schaue aufs Kreuz und weiß, die Schuld ist vergeben, die Sünde ist weg. Und auf einmal können wir uns nahen. In Christus. Und Johannes sagt, er liebt die Gemeinde, er liebt die Auserwählten. In Wahrheit, obwohl, und das ist wichtig, später sage ich, ich habe nur einige gefunden, die wirklich dementsprechend wandeln. Nicht alle wandeln so. Er muss genau hinschauen, er muss suchen. Wer wandelt denn in Wahrheit entsprechend? Aber das ist eine herrliche Bezeichnung oder ein er beginnt und sagt, okay, ich schreibe euch, wisst ihr, ich liebe euch in Wahrheit, in Christus liebe ich euch. Und dann sagt er, aber nicht ich allein. Und das ist das Schöne, er sagt, und nicht ich allein, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben. Und das ist, warum ich vorhin gesagt habe, dass was Kinder Gottes ausmacht, ist, sie kennen die Wahrheit und sie lieben die Wahrheit. Und sie lieben nicht nur die Wahrheit, sie lieben auch die, die die Wahrheit erkannt haben. Kinder Gottes lieben Kinder Gottes. Warum? Weil sie beide das Gleiche erkannt haben. Warum? Weil sie beide das Gleiche lieben. Nämlich die Wahrheit, den Herrn, unseren Herrn Jesus Christus. Das ist, was uns eins macht. Das ist, was uns eins macht. Unsere Kulturen machen uns nicht eins, unsere Herkunft auch nicht, Hautfarbe auch nicht, Gewohnheiten auch nicht, Essens und was weiß ich, das alles macht uns nicht eins. Das macht immer nur so Grüppchen eins. Die essen immer das gerne, dann treffen sie sich. Die machen das, dann treffen sie sich. Die unternehmen das zusammen, die sind so alt, die sind so jung, die haben Kinder, die haben keine Kinder. Das sind die Grüppchen der Gemeinde, richtig? Und das ist auf einer rein sozialen, menschlichen Ebene, das macht uns eins. Aber was macht uns alle eins? Nur einer. Die Wahrheit in Christus Jesus. Die Wahrheit. Das ist Jesus. Er macht uns alle eins. Und nur in ihm sind wir wirklich ein Leib. Und nur in ihm sind wir eins. Und das ist, was die Gemeinde ausmacht. Die Gemeinde Jesu kennt die Wahrheit. Und weil sie sie kennt, liebt sie die Wahrheit. Oder ich würde sogar so weit gehen, ich sage, Lieben ist wirklich dann möglich, wenn man es kennt. Wenn ich es nicht kenne, wie soll ich es lieben? Also liebe ich ihn, kenne ich ihn. Und darum verbindet die Schrift immer dieses Kennen und Lieben. Adam erkannte seine Frau und sie gebar ihm einen Sohn. Er sagte nicht, oh, du bist eine Frau. Aha, und dann zack, war ein Kind da. So funktioniert es nicht. Erkennen bedeutet eben, er erkannte sie nämlich, oh, du bist ja Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem. Du bist, da trägst meinen Namen, Menin, und du, oh, wir sind gleich, wir sind eins. Oh, du bist so herrlich, so bist du schön. Er verliebt sich in sie. Er hat sie erkannt als das, nämlich ist kein Affe, keine Kuh, kein Elefant. Wenn ich das sage, versteht ihr das nicht böse, gell? Denn er musste unter all diesen Tieren ein Gegenüber suchen. Hat niemanden gefunden, mit dem er Gemeinschaft haben kann. Jetzt findet er jemanden und sagt, das ist ja toll. Er erkennt, das ist eine Frau, nicht das, das. Und das ist, deswegen sagt die Bibel, kennen ist zugleich lieben. Wir können nur das wirklich lieben, was wir wirklich kennen. Wir haben gelesen am Ende vom Johannesbrief, dazu ist der Sohn Gottes in diese Welt gekommen, damit er uns die Erkenntnis gibt, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Er kam, damit wir ihn erkennen, wer ist, warum? Damit wir ihn lieben. Das ist sehr, sehr wichtig. Also, was macht die Gemeinde aus? Wie wird die Gemeinde beschrieben? Die Gemeinde ist das oder sind die Kinder, die die Wahrheit kennen und die Wahrheit lieben. Jetzt ist es so schön, wie Johannes zeigt, welche Wahrheit. Lies mit mir weiter. Er sagt, die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Welche Wahrheit? Welche Wahrheit lieben die? Und welche lieben sie, die Wahrheit lieben? Welche Wahrheit? Zu welcher Wahrheit ist diese Liebe und zu welcher Wahrheit ist die Liebe, die uns eins macht? Und Johannes sagt, zu einer Wahrheit, die in uns bleibt. Schaut mal, die nicht geht. Zu einer Wahrheit, die in uns bleibt, und zwar wie lange? In Ewigkeit. Sie wird nicht weggehen. Wisst ihr warum? Weil diese Wahrheit eine Person ist, Christus. Welche Wahrheit lieben wir so sehr? Was hat Johannes im ersten Johannesbrief so klar gemacht, dass wir, wenn wir Jesus haben, ewiges Leben haben? Und zwar wie lange? Ewig. Deswegen heißt es ewiges Leben. Wenn wir Jesus haben, haben wir ewiges Leben, und zwar ewig. Und er sagt, welche Wahrheit liebt die Gemeinde? Sie hat Jesus erkannt und dieser Jesus ist in ihnen und dieser Jesus bleibt bei ihnen. Das ist die Wahrheit, die sie lieben. Wie kann es sein? Wie kann es sein, dass diese Wahrheit in ihnen bleibt? Wie kann es sein, dass sie nicht geht? Er erklärt das in einer wunderbaren Art und Weise in Vers 3. Er sagt, mit uns wird sein und deswegen auch nicht gehen. Mit uns wird sein, er erklärt es die Wahrheit, Gnade. Was wird mit uns noch sein und nicht gehen, ewig bleiben? Barmherzigkeit. Was wird mit uns sein und nicht ewig bei uns bleiben? Friede. Was noch? Der Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters. Wahrheit und Liebe. Das ist Wahrheit und Liebe. Das ist die Wahrheit, die in uns bleibt, die wir vom Vater und von dem Sohn bekommen. Der Vater hat Zeugnis über den Sohn abgelegt, dass wer an den Sohn glaubt, ewiges Leben hat. Er sagt, dies ist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn hört. Der Vater hat klares Zeugnis abgelegt, dass nur wer ihn hat, wer den Sohn hat, ewiges Leben hat. Wer den Sohn nicht hat, hat kein ewiges Leben. Und Johannes sagt, das haben wir vom Vater bekommen. Warum? Weil in Jesus Christus uns Gnade widerfahren ist. Warum Gnade? Ein unverdientes Geschenk. Wir bekamen etwas, was wir nicht verdient haben. Uns wurde ewiges Leben geschenkt, Gerechtigkeit Jesu geschenkt, die wir nicht verdient haben. Uns wurde aber auch Barmherzigkeit widerfahren. Mitleid hatte mit uns gehabt, in all unserer Schwachheit, in all unserer Unzulänglichkeit. Und wisst ihr, was das uns gebracht hat? Die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes? Friede. Tiefer Friede mit Gott. Das heißt, keine Angst, keine Furcht. Kein reicht's nicht, liebt er mich nicht, die Angst, ihm zu begegnen, Angst vor ihm zu stehen, ihm zu nahen. Nein, Friede. Johannes schreibt und sagt, das ist die Freude, diese vollkommene Freude. Das ist die Gewissheit, das ist die Freimütigkeit, wir haben. Wir können vor ihm treten. Warum? Die Kinder Gottes, und deswegen sage ich, das sind so 2, 3, 4 Pinselstriche, die er in den ersten 3 Versen gemacht hat und hat diese herrliche Wahrheit zusammengefasst, dass wer Jesus Christus hat, ewiges Leben hat, weil er Gnade hat, Barmherzigkeit hat, dadurch hat er Friede. Und zwar von wem? Von Gott, dem Vater und von dem Sohn Jesus Christus. Und das ist die Wahrheit, das ist die Liebe. Kinder Gottes kennen das, sie lieben das. Und sie lieben nicht nur das, sie lieben auch alle die, die das erkannt haben. Ich kenne das selbst. Ich begegne Menschen an verschiedenen Orten. Menschen kommen, besuchen, gestern am Seminar wieder, ein paar neue, jedes Mal. Und manchmal spüre ich das sofort. Ich spüre Kinder Gottes. Und wenn ich dann mit denen rede und ich höre, wie sie über meinen Herrn Jesus Christus reden, Liebe kommt in mein Herz. Ich habe keine Ahnung über ihre private Angelegenheit. Ich habe keine Ahnung über ihren Stand in der Ehe. Ich habe keine Ahnung über ihre Kinder, Arbeit, woher sie kommen, was sie alles erlebt haben. All das erfahre ich später meistens. Aber ich höre, wie sie Jesus kennen und dass sie Jesus kennen, die erzählen ihm von ihm und ich höre, wie sie ihn lieben. Und dann weiß ich, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester. Und die Liebe ist da. Die Liebe ist da. Das ist ein Phänomen, oder? Ein herrliches Phänomen. Egal an welchen Ort man kommt, genau das erlebt man. Bei mir meistens so, wenn ich zum Predigen komme an einen Ort und dann heißt es, okay, vor der Predigt, lasst uns beiseite gehen und miteinander beten, die den Gottesdienst leiten, fast in allen Gemeinden und Kirchen ist das so, also gehen und dann stellen wir hin und dann wird gebetet und dann höre ich. Und ich kenne die Menschen nicht, ich habe mit ihnen noch nie geredet, die haben mich eingeladen und dann höre ich und wenn sie dann, und dann höre ich, wie sie beten und meistens merke ich, sie lieben meinen Herrn, sie kennen ihn. Da habe ich Freimütigkeit und freue ich mich auf den Dienst. Wie sie zum Herrn reden, wie sie mit Jesus reden, merke ich, sie kennen ihn. Das macht uns eins, das verbindet. Also, Johannes erinnert in dem ersten Teil, in den ersten drei Versen daran, also was die Gemeinde ausmacht. Liebe Geschwister, das ist mir wirklich eine Last und ein Anliegen. Die Gemeinde Jesu kennt Jesus und sie liebt ihn. Das ist die Wahrheit. Nicht viele Wahrheiten, nicht viele Punkte, Auslegungen und was weiß ich, sie kennt die Wahrheit über den Sohn Jesus Christus, wer er ist, woher er kam, für wen er kam, warum er kam, was er getan hat, was er tut und noch tun wird. Sie kennt ihren Herrn. Das ist die Gemeinde, das ist nämlich seine Gemeinde. Alles andere sind Gemeinden, aber es sind Gemeinden von Menschen. Oder wie Jesus sie nennt, Synagogen Satans. Offenbarung, könnt ihr lesen. Er nennt sie Synagogen Satans, weil sie Jesus nicht kennen. Sie versammeln sich aus welchen Gründen auch immer. Aber es hat mit Jesus nichts zu tun. Mit der Wahrheit hat es nichts zu tun. Nicht ich nenne sie so. Er nennt sie so. Versammlungen Satans. Wenn ihr es nachlesen wollt, könnt ihr gerne in den Send schreiben, Offenbarung 2 nachlesen. Jetzt ist der zweite Punkt. Lass uns weitergehen. Der zweite Punkt ist, Kinder Gottes, die diese Wahrheit erkannt haben, die Wahrheit lieb gewonnen haben, die für sie wichtig ist, sie lieben also die Wahrheit, damit lieben sie auch die, die die Wahrheit lieben. Und dann sagt Johannes, und sie leben in dieser Wahrheit und ermutigt sie. Die Gemeinde soll nicht nur die Wahrheit kennen, sie lieben, sie sollen auch in dieser Wahrheit wandeln. Vers 4 lesen wir, ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern einige gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln. Darum geht es. Dieser Abschnitt jetzt geht um den Wandeln, Leben. Das erste ist erkennen. Es gibt diese herrliche Reihenfolge im Epheserbrief, kennt ihr? Watchmoni, der Prediger, hat das als Gliederung für den Epheserbrief genommen, sitzen, wandeln, stehen. Das ist im Prinzip der zweite Johannesbrief. Das heißt, um gehen zu können, wandeln zu können, mit dem Herrn nachfolgen zu können, müssen wir in dieser Wahrheit erstmal ruhen, sitzen. Ich muss sie kennen, ich muss ihn kennenlernen, ich muss meinen Herrn kennen. Mit den Worten Jesu zu Martha und Maria, wer hat das Bessere gewählt? Die fleißig darum gelaufen ist und gemacht hat oder die sich gesetzt hat zu den Füßen und gelernt hat. So, Martha wollte dienen, wollte arbeiten, wollte gehen, bevor sie gelernt hat zu sitzen, zu verstehen, Jesus kennenlernen. Und Jesus sagt nicht, Martha, du hast Schlechtes gemacht. Er hat gesagt, die hat das Bessere gewählt. Es ist besser, zuerst zu sitzen, als zu laufen. Wir bekommen die Kraft nur aus der Liebe Gottes in seinem Sohn Jesus Christus zu uns. Daher kommt die Kraft. Nicht aus einem Befehl, geh und mach. Wir erkennen die Liebe. Das ist unsere Kraft. Das ist unsere Freude. Und wir wollen diese Liebe zurückgeben. Darum gehen wir. Also, es beginnt bei dem Erkennen. Und das Erkennen ist in dem Bild in der Bibel sitzen, ruhen. Und dann geht es in den Wandeln. Und Johannes sagt, ich freue mich, ich habe einige gefunden. Ich fand es interessant, dass Johannes auf der Suche war. Er hat geschaut bei der Gemeinde dort und sagt, wer wandelt so, wer lebt danach? Er war auf der Suche. Als ich das gelesen habe, dass er gesagt hat, ich habe einige gefunden, musste ich sofort an die Worte Jesu denken, die er an die Frau am Jakobsbrunnen gesagt hat. Sie gesagt hat, oh, jetzt ist ein Prophet da. Wo sollen wir anbeten? Hier auf dem Berg, dort auf dem Berg. Was ist das Richtige? Das ist alles. Was ist das Richtige? Was ist das Richtige? Der richtige Gottesdienst, der richtige Ort, das richtige Gebäude, die richtige Opfer. Wo? Mose hat das gesagt und wir, unsere Propheten haben das gesagt. Wo ist der richtige Ort? Was ist die richtige Gottesdienstanbetung? Jesus sagt zu ihr, es kommt die Stunde und jetzt ist sie, Johannes Kapitel 4, dass ihr ihn anbetet im Geist und in der Wahrheit. Und dann sagt er, solche sucht der Vater, solche. Nicht die umherrennen und fragen, welcher Ort, welches Gebäude, welches Opfer, sondern er sucht solche, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Umgekehrter Schluss wäre im Fleisch und in der Lüge. Solche sucht Gott nicht. Im Geist und in der Wahrheit. Jetzt verstehen wir aber, dass dieser Geist und diese Wahrheit, wer gibt den Geist? Das ist sein Geist. Und wer ist die Wahrheit? Das ist Christus. Der Vater sucht solche, die ihn anbeten. Wie? Nicht aus ihrem Fleisch heraus, aus ihren Werken heraus, sondern in und durch Jesus Christus. Durch ihn. Im Lobpreis darbringen, Dank darbringen, durch ihn in Nahen, durch ihn in Dienen, durch ihn in Verherrlichen. Nur ihn und durch ihn ist es möglich, Gott zu verherrlichen, ihm zu nahen. Das ist der einzige Ort, das ist der einzige Gottesdienst, der möglich ist. Und der Vater sucht solche. Johannes sagt, ich habe einige gefunden, die in der Wahrheit wandeln. Es gibt einige. Sie lieben die Wahrheit, sie erkennen die Wahrheit und lieben sie und sie folgen darin. Und was bedeutet, in der Wahrheit zu wandeln? Johannes schreibt, gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Und nun bitte ich dich, Herren, nicht als schrieb ich dir ein neues Gebot, sondern das, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Das, wenn man wirklich mal darüber nachdenkt, könnte es ein bisschen schwindelig werden. Sowieso bei Johannes, der immer so redet, wird man einem schwindelig, wenn man seinem Gedankengang versucht zu folgen. Aber merkt ihr, dass er die ganze Zeit hin und her redet hier. Er sagt, Kinder Gottes erkennen die Wahrheit und lieben die Wahrheit. Und dann sagt er, die Kinder Gottes wandeln in der Wahrheit, das bedeutet aber, sie lieben. Derjenige, der die Wahrheit erkannt hat, liebt die Wahrheit. Wie kann ich erkennen, ob jemand die Wahrheit liebt? Er macht das. Er lebt nach der Wahrheit. Was ist diese Wahrheit? Lieben. Letztendlich kommt es immer wo? Bei der Liebe. Es ist, Gott ist Liebe, wissen wir. Gott sagt, liebt mich und liebt die Nächsten. Im Gesetz war es schon so verankert, oder? All die Gebote, die er gab den Menschen, an denen alle Menschen gescheitert sind, basierten auf zwei Grundannahmen. Beziehungsweise auf eine Grundannahme mit zwei Auswirkungen, zwei Tests. Liebe bedeutet, Gott zu lieben, oder Gebote zu halten bedeutet, Gott zu lieben und bedeutet, den Nächsten zu lieben wie dich selbst. Der erste Maßstab waren die fünf Gebote auf der linken Seite der steinernen Tafel. Gott zu lieben, wer Gott wirklich liebt, wird die Götze nicht anbeten. Wer Gott wirklich liebt, wird seinen Namen nicht entehren. Wer Gott wirklich liebt, wird all das nicht tun, was heißt, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, oder? Wer Gott liebt, wird nicht irgendeinen Gegenstand nehmen und ihn zum Gott machen, ein Götzenbild machen. Er wird das nicht tun. Wer Gott liebt, wird Gott nicht belügen. Aber, jetzt sagt der Herr, wer die Menschen liebt für sich selbst, er wird sie nicht begehren, den anderen, Haus, Frau, Gut, Esel, was auch immer, er wird sie nicht töten. Versteht ihr? Er wird nicht verletzen, indem er die Ehe bricht, den Partner und. Das, die Liebe letztendlich, weil das ist ja Gott. Und wer wirklich liebt, wird bestimmte Dinge nicht tun oder bestimmte Dinge tun. Das ist die Wahrheit. All die Gebote, spielt keine Rolle, auf welcher Ebene, münden letztendlich in der Liebe. Wer liebt, macht das oder macht das nicht. Das offenbart, ob man wirklich liebt. Lieben wir wirklich Gott, dann werden wir seinen Namen nicht entehren. Lieben wir wirklich den Nächsten, dann werden wir ihn nicht bestehlen. Versteht ihr? Das ist Liebe. Von dieser Liebe ist die Rede. Aber Johannes geht und sagt, ich habe welche gefunden, die das Gebot des Vaters halten. Daher weiß ich, sie lieben die Wahrheit, sie kennen die Wahrheit. Welches Gebot hat der Vater gegeben? Und dann sagt er, Herrin, Gemeinde, wir kennen das. Das Gebot ist nicht neu, ich schreibe euch doch nichts Neues. Das haben wir von Anfang an gehört. Wann von Anfang an? Jesus kam, der vom Vater, und sagte, ihr sollt einander lieben. Daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wir kennen es Johannes 13, wir kennen es Johannes 15, alles haben wir durchbuchstabiert, durchgekaut im ersten Johannesbrief. Das ist sein Gebot. Johannes hat das so zusammengefasst, das lese ich euch vor. 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 23. Schaut mal, da heißt es, und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er uns als Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hierin erkennen wir, dass er in uns bleibt, dass er den Geist, durch den Geist, den er uns gegeben hat. Also, er sagt, dieses Gebot habt ihr von Anfang an. Das Gebot wurde von euch von Anfang an gegeben. Ähnlich wie unter dem ersten Bund ein Doppelgebot, so ein bei dem neuen Bund ein Doppelgebot. Was das erste ist, an Jesus Christus glauben. Das zweite ist, die lieben, die Jesus liebt. Einander lieben. Das ist das. Daran erkennt man die Kinder Gottes. Das hat Johannes ja in diesem ganzen Brief, in den ganzen 10 Tests so herrlich dargestellt. Was bedeutet diese Liebe? Ich möchte euch das nochmal erinnern, vor allem die, die heute vielleicht zum ersten Mal da sind und die Reihe nicht mitverfolgt haben. Herzliche Einladung, alles nachzuhören, gibt genug Material. Aber ich möchte diese Liebe kurz so definieren. Schaut mal in Kapitel 3, Vers 16. Da heißt es, hierin haben wir die Liebe erkannt. Was haben wir erkannt? Welche Liebe haben wir erkannt? Dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Das ist der Maßstab. Wie hat Jesus uns geliebt? Er hat sein Leben für uns gegeben. Wenn wir sagen, wir lieben einander, aber unser Leben wichtiger ist als das Leben eines anderen, wo ist dann die Liebe? Also ist dieser Maßstab, sein Leben hinzugeben. Jetzt denkst du wahrscheinlich sofort ans Kreuz und ans Sterben. Nein, darum geht's nicht. Lest mit mir Kapitel 4 und ich sage es euch und erinnere euch an die Wahrheit. Vers 10. Was ist diese Liebe? Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind wir auch schuldig, einander zu lieben. Ich lese nochmal ab Vers 9. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eigengeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für die Sünden. Das ist der Zusammenhang. Könnt ihr euch erinnern? 3 Wesensmerkmale dieser Liebe. Diese Liebe ist aufopfernd. Diese Liebe ist zuvorkommend. Und diese Liebe ist Schuld auf sich nehmend. So hat Jesus uns geliebt. Er hat sich aufgeopfert für uns. Er hat die Schuld auf sich genommen. Und er kam in allem uns zuvor. Er wartete nicht, bis wir sagen, oh, es tut mir leid. Und die Schrift sagt, so müssen wir einander uns lieben. Das heißt, sind wir bereit, für die, die Jesus Christus erkauft hat, die erlöst hat, sind wir bereit, für die Wahrheit lieben, denen in der Ehrerbietung zuvorzukommen. Wenn Schuld da ist, auf sich zu nehmen. Und wenn es bedeutet, dass wir uns selbst verleugnen, dass wir dann den Kürzeren ziehen, sind wir dazu bereit? Denn das ist Liebe, denn so hat Gott uns geliebt. Das ist die Definition. Erinnert euch, das ist nicht eine Gefühlsebene. Das ist nicht eine Sympathieebene. Das hat was mit der Entscheidung, das hat etwas mit deiner Tat zu tun. Das hat Konsequenzen, das ist Wandel. Das ist praktisch Leben. Ich bin bereit für die Kinder Gottes, das zu tun. Nicht, wenn sie mir gut gesinnt sind, nicht, wenn es alles gut läuft, nicht, wenn es alles perfekt ist, dann bin ich dazu bereit. Jetzt muss ich schnell weitergehen, denn wir haben noch einen Punkt und einen ganzen Brief vor uns. Drittens, also zurück zum zweiten Johannesbrief, Entschuldigung. Wir erinnern uns, also die Kinder Gottes, die Gemeinde Jesu kennt die Wahrheit, liebt die Wahrheit. Die Wahrheit lieben bedeutet in dieser Wahrheit wandeln. In Wahrheit lieben, in Wahrheit wandeln bedeutet einander lieben. So, der Kreis schließt sich. Jetzt aber kommt etwas, was so, so wichtig ist, warum Johannes das jetzt hier schreibt. Und da kommt eine Spannung für dich und für mich, ich bin mir sicher. Wenn die Schrift uns dazu auffordert, die Wahrheit zu lieben und in der Wahrheit zu wandeln, das heißt einander zu lieben, wie gehen wir dann damit um, wenn Spannungen, ich sage anders, müssen wir dann alle lieben? Alle? Ist das das Liebesgebot? Heute eine Parade gerade nach der anderen irgendwo in allen Städten, gell? Mit bestimmten Fahnen leuchten sie rum und proklamieren, Liebe ist gut, Liebe ist nicht falsch, Liebe ist nicht schlimm. Ich habe so einige Slogan gelesen. Und wenn ich dann lese und denke, bedeutet Liebe per se gut, wenn die Kinder Gottes lieben? Lieben sie alles? Lieben sie jeden? Aber genau das wird verlangt. Das verlangt die Gesellschaft. Das verlangt die Welt. Das verlangen all die falschen Lehrer, die kommen und sagen, ja, Gott ist Liebe, wir müssen lieben. Wenn sie sich lieben, ist doch kein Problem, das ist doch Liebe. Wenn Gott Liebe ist, dann ist das doch gut, denn Gott ist doch die Liebe. Ihr könnt euch erinnern, dass die Schrift nicht sagt, Gott ist die Liebe. Das sagt die Schrift nicht. Denn im Umkehrschluss bedeutet, Liebe ist Gott. Aber das ist nicht die Wahrheit. Gott ist nicht die Liebe. Der sagt, wie kannst du das behaupten, Gott ist nicht die Liebe? Lest mit mir 1. Johannes. Ab Vers 7. Geliebte, lass uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der aus Gott geboren ist und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden. Schaut mal, hier steht nicht, Gott ist die Liebe. Gott ist Liebe. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Gott ist Liebe, nicht Gott ist die Liebe. Versteht ihr? Manche denken, Liebe ist Gott. Deswegen ist alles, was man liebt, gut. Gott ist Liebe. Das heißt, wer definiert Liebe? Gott. Gott sagt, was Liebe ist. Nicht die Liebe sagt, was Gott ist. Gott sagt, was Liebe ist. Und wisst ihr, was die Schrift sagt? Gott, der die Liebe ist, Gott, der Gott ist Liebe, der liebt Gerechtigkeit, richtig? Der liebt Heiligkeit. Der liebt Sündlosigkeit. Der liebt seinen Sohn. Er liebt seine Kinder. Aber wisst ihr, was die Schrift auch sagt? Gott hasst den Frevler und das Frevel. Die Sünde, die Finsternis. Wir könnten ein Studium machen und darüber Gedanken uns machen und einiges darüber lesen. Wir haben gerade gelesen in den Psalmen, von diesem heiligen Gott, der zürnt. Wir haben gestern ein Seminar im Kreuzlicht gehabt in der Offenbarung und wir haben uns über das zweite Kommen Jesu unterhalten, haben uns angeschaut, er kommt, um zu richten in seinem heiligen Zorn. Gegenüber all denen, die Gerechtigkeit mit Füßen getreten haben und die Wahrheit verleugnet haben. Schlagt mit mir Johannes Römerbrief, Kapitel 1 auf. Römer, Kapitel 1, ab Vers 18. Jetzt nimmt die Predigt eine Wendung. Vers 18, denn es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar war, denn Gott hat das ihnen offenbart, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Gottes Zorn wird offenbart über wen? Über alle, die die Wahrheit niederhalten, die die Wahrheit verdrehen, über alle, die die Wahrheit leugnen. Liebe Geschwister, ich möchte das wirklich, das liegt mir wirklich auf dem Herzen und das hat Konsequenzen. Wir werden es gleich lesen. Wenn wir die Wahrheit lieben, wirklich lieben, dann können wir die Lüge nicht lieben. Wir können nicht gleichzeitig die Wahrheit und die Lüge lieben. Wir können nicht die Wahrheit hochhalten und mit der Ungerechtigkeit flirten. Das geht nicht. Wir können nicht die Wahrheit hochhalten und mit der Lüge hausieren und Gemeinschaft haben und sie frönen und sagen, hey, ist doch kein Problem. Das funktioniert nicht. Ich meine sogar, daran erkennt man, ob man wirklich liebt. Denn wenn ich das liebe, wenn ich meine Frau, meine Kinder, meine Familie wirklich liebe, dann würde ich alles hassen, was dieses zerstört, oder? Deswegen sagt Jesus, wer nicht seinen Vater, seine Mutter hasst, um meinetwillen, harte Worte, gell? Der ist nicht würdig, meiner. Was Jesus damit nicht meint, wir müssen hassen. Aber er sagt, er zeigt auch, entweder du liebst mich oder du liebst mich nicht. Das bedeutet auch, dass das trennt. Liebe Geschwister, Liebe trennt, so hart es auch klingen mag. Und zwar von was? Von Licht und Finsternis. Wahrheit und Lüge. Heiligkeit und Sünde. Liebe trennt. Und das kann nicht daher miteinander einhergehen. Wie kann Finsternis und Licht zusammengehen? Wie Baal und, versteht ihr, die Schrift sagt immer wieder, wie können diese Dinge einander im gleichen Joch ziehen? Das funktioniert nicht. Das erträgt sich nicht. Das kann nicht. Wir halten die Wahrheit hoch als Gemeinde. Richtig. Wir lieben die Wahrheit. Richtig. Wie gehen wir mit der Lüge um? Tolerieren wir sie? Umarmen wir sie? Akzeptieren wir sie? Oder sind wir konsequent? Und ich sage euch, warum wir konsequent sein müssen. Weil wir etwas verlieren. Schaut uns den dritten Punkt mit mir an. Vers 7. Gemeinde Jesu ist dazu aufgefordert, auch für die Wahrheit zu kämpfen, sie zu bewahren, sie zu schützen. Vers 7. Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Seht auf euch selbst, damit ihr nicht das verliert, was wir erarbeitet haben, sondern den vollen Lohn empfangt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Das sind wichtige Worte. Ich bin mir sicher, nicht so oft gepredigt in Gemeinden und wahrscheinlich nicht so oft gelebt. Ist nicht ganz so einfach, oder? Wir lieben die Wahrheit, wir kennen sie, wir kennen das Evangelium. Und dann gibt es Geschwister oder gibt es Menschen, die diese Wahrheit anfangen zu leugnen. Oder den Rücken zudrehen, sie mit Füßen treten, mit allen Konsequenzen, wie damit umgehen. Jetzt haben wir die Spannung, wir sollen einander lieben, oder? Wie leben wir diese Liebe? Das ist die Spannung. Wir haben Schnittmengen, wir haben Veranstaltungen, wir haben Zeiten, Gemeinschaften, alles mögliche. Wie lebe ich damit? Wie liebe ich die Wahrheit und lebe ich in der Wahrheit? Und zugleich schütze ich diese Wahrheit und schütze mich von der Lüge. Johannes hat diese Wahrheit so hoch gehalten. Und jetzt schreibt er und sagt, ja, wir haben ein Gebot. Wir lieben die Wahrheit lieben. Wir folgen dieser Wahrheit und wir lieben einander. Aber das bedeutet nicht, dass wir die Antichristen lieben. Darum redet er. Was bedeutet Antichrist? Die gegen Christus sind. Die in der Lehre weitergegangen sind. Die ein anderes Verständnis haben von Jesus. Ein anderes Verständnis von Erlösung. Ein anderes Verständnis von Errettung. Die lehren zum Beispiel, du musst doch was tun. Nur als Beispiel. Oder, oh, diese Wahrheit, Gnade, Barmherzigkeit, mit Gnade wirst du gerettet und durch Gnade, aber du musst das dir erarbeiten, dass die Gnade bleibt. Oder Beschneidung, oder Klamotten, oder Essensgewohnheiten, oder Orte, oder Gebäude, oder was auch immer. Taufen. Welche Lehren werden da nicht entwickelt, die dieses Evangelium und die Genügsamkeit Jesu, der Wahrheit, dass wir in Jesus geliebt sind und gerettet sind für immer. Wie viele Lehren und Lehrer kommen und beginnen, diese Wahrheiten in Frage zu stellen. Und nicht nur in Frage zu stellen, etwas anderes zu verkünden, hinzuzufügen, wegzunehmen. Wir haben Galaterbrief intensiv studiert. Paulus redet über sie, sagt, sie seien verflucht. Johannes redet von denen, die gegen das geredet haben, was Johannes im ersten Johannesbrief geschrieben hat, nämlich unser Heil. Unsere Gewissheit in Christus zu sein. Und er weiß, Lehrer kommen. Sogenannte Antichristen, die sind viele in die Welt hinausgegangen und sie lehren etwas anderes. Die lehren nicht diesen Christus, die lehren nicht dieses Evangelium. Und er sagt, wie man damit umgehen muss. Er sagt sogar, nicht ins Haus aufnehmen. Er redet davon, sie meiden. Er sagt sogar, nicht mal begrüßen. Denn wird er sie begrüßt? Schreibt er, dann hast du Anteil an seinen bösen Werken. Was sind diese bösen Werke? Die Wahrheit verdrehen. Kein Anteil. Boah, schwierig in unserer toleranten Gesellschaft, gell? Schwierig in einer Christenheit der Liebe und Harmonie. Schwierig, aber genauso im Kontext von Sekten, die dann da oben nicht mal, also ausgeschlossen, man guckt nicht mal an, wechselt die Straßenseite. Ihr versteht die Spannung? Lass uns das ein bisschen differenzierter anschauen. Was bedeutet das, was bedeutet das nicht? Erstens, über wen redet er? Er redet hier über sogenannte Antichristen. Das heißt, die gegen Christus sind. Er nennt sie so und er sagt, jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, das ist dein Prüfkriterium. Nochmal, schaut mal. Es geht nicht, was ist seine Meinung dazu, was ist seine Meinung dazu, sondern es geht um die Lehre des Christus. Und nicht einfach, ob einer Christus bekennt und sagt, ja, ich glaube auch an Jesus, alles klar. Was glaubst du? Schaut euch ihr Bekenntnis an. Prüft die Geister. 1. Johannes 4. Prüft die Geister. Ist das Christusgemäß? Verherrlicht das Jesus? Macht es seine Allgenügsamkeit groß? Erklärt es dir, dass Jesus dir genügt? Oder lehrt es nochmal zum Jesus noch etwas anderes? Und er sagt, die nicht in der Lehre bleiben. Er redet von der Lehre. Welcher Lehre? Der apostolischen Lehre. Welche apostolischen Lehre? Von den Lehre der Aposteln, wie sie von Anfang an von Jesus empfangen haben und weitergegeben haben. Das ist das, was wir in dem Wort Gottes haben. Sagt, jeder, der weitergeht als das, lehnt's ab. Liebe Geschwister, ist es uns klar, dass hier viel auf dem Spiel steht. Und ich zeige euch gleich, was auf dem Spiel steht. Aber dein und mein Auftrag ist nicht nur die Wahrheit zu lieben, nicht nur in ihr zu wandeln, sondern auch uns vor der Wahrheit zu schützen. Das ist aktiv, vor der Wahrheit zu schützen. Das heißt, er sagt in Vers 10, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht in das Haus auf. Jetzt ganz kurz zum Kontext der damaligen Zeit ist verständlich, da waren die ganzen Wanderprediger, denn die Apostel waren selber solche. Die sind gewandert von Ort zu Ort und gingen da hinein, haben verkündigt, Jesus hat die Jünger so unterwiesen. Er hat sie ausgesandt und gesagt, geht hin in einen Ort, nehmen sie euch in das Haus auf, bleibt, wenn sie euch hinausschmeißt, Füße abstauben und weitergehen. Das ist das Prinzip der Evangelisation. So waren da viele Prediger unterwegs, haben die Gemeinden besucht, haben dort gelehrt und gepredigt. Und Johannes sagt, nehmt nicht jeden auf, der daherkommt. Ich sage, prüft genau, wen ihr auf die Kanzel lasst. Wer predigt das Wort? Wer verkündigt? Macht jemand Christus und das Evangelium groß oder nimmt er diese Lehre und alle sagen, ja, der ist doch ein Christ oder predigt doch und geht dann weiter, geht darüber hinaus. Prüft das. Und wenn ihr merkt, dann meidet das. Lasst ihn nicht hinein. Das eine ist in unsere Gemeindehäuser, liebe Geschwister, das andere in unsere Privathäuser. Damals waren es nämlich Privathäuser. Wie machen wir es mit den Privathäusern? Wir als Älteste oder ich als Mitdiener, Missionar, mit Ältesten der Gemeinde, das ist unsere Verantwortung hier, die Gemeinde in der Lehre aufzupassen. Und wir prüfen, wer auf die Kanzel darf. Wir schauen, wer in die Gruppen lehrt. Wir schauen, aber wir haben nicht immer Einblick in eure Häuser. Wer zu Hause alles da kommt. Das ist keine private Angelegenheit in der Gemeinde. Ist das aber zu Hause das? Dann lade ich ein, wen ich will, wann ich will. Funktioniert nicht. Aufpassen. Jetzt sagst du, ja, aber ich habe schon lange keinen Besuch von einem Prediger gekriegt. Mach mal dein Internet auf. Wie viel hast du schon in dein Haus gelassen? Heute kommen die ganzen falschen Lehrer durch Predigten, durch Internet, so segensreich auch dieser Dienst ist, ist das auch gefährlich. Ihr versteht, was ich meine? Ruckzuck. Und wir haben genügend Zeugnisse und auch aktuell immer wieder, wo wir merken, dann auf einmal hören sie dann irgendjemanden und dann höre ich nur diesen Namen und denke, das gibt's doch nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Johannes sagt, passt auf. Das Prüfkriterium ist nochmal, Christus. Und er sagt, aber wie kann ich prüfen? Wir haben es gelernt. Jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Wir prüfen das Bekenntnis, was sie über unseren Herrn Jesus Christus und die Erlösung sagen. Alles andere lehnen wir ab. Und Johannes ist da konsequent. Liebe Geschwister, die Schrift fordert uns an mehreren Stellen auf. Das ist nicht nur hier. Meiden. Manche denken, man muss kämpfen. Ich lade ein, da muss man diskutieren, man muss überzeugen. Nein, muss man nicht. Ich erspare euch einfach viel Zeit und Nerven. Ihr kriegt es nicht hin. Es ist unmöglich. Es sei denn, Gott schenkt so eine Gnade. Aber da kann er durch Steine reden. Da müssen wir nicht glauben, dass wir das schaffen können. Es ist nicht unsere Aufgabe. Darf ich euch ein, zwei Bibelstellen nennen und dann euch zeigen, was bedeutet das? Und noch eine Sache unbedingt noch ansprechen. Schlagt mit mir Römer 16 kurz auf. Ich möchte euch zwei oder drei Zeugen von der Schrift aufzeigen, die uns das sagen. Nicht nur Johannes warnte, nicht nur Johannes lehrte. Der Apostel Paulus hat das in seinen Briefen genau das Gleiche getan. Nur überlesen wir es irgendwie. In Römer 16, Vers 17, schaut mal, was er schreibt. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Zwistigkeiten und Ärgernisse anrichten. Und wendet euch von ihnen ab. Nicht streitet mit ihnen. Führt einen Dialog, diskutiert, bringt Beweise, wendet euch ab. Denn die Schrift sagt, es ist nichts nütze. Kostet Zeit, Energie, Ärgernis. Er sagt, achtet darauf, die entgegen der Lehre, wichtig, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt. Von wem gelernt? Von den Aposteln. Entgegen dem Evangelium, das man euch dargestellt. Wenn jemand kommt und dann anfängt, durch andere Lehren Zwistigkeiten zu erzeugen, dann gibt es Ärgernis, da gibt es Streit. Und er sagt, was? Meidet das, meidet die. Weist ab. Setzt euch mit denen nicht auseinander. Schlagt mit mir 2. Timotheus. 2. Timotheus auf. Vers 6. Denn von diesen, ab Vers 1 kommt eine ganze Latte, was sie kennzeichnet und charakterisiert, aber bis dahin, aus Zeitgründen lese ich ab Vers 5. Die eine Form der Gottseligkeit haben, aber deren Kraft verleugnen. Das heißt, sie geben sich fromm, sie geben sich gläubig, sie geben sich christlich, aber dieser Glaube hat in ihrem Leben keine Kraft, macht keinen Unterschied. So. Und dann heißt es, was soll man tun? Und von diesen wende dich weg. So, wenn jemand nur behauptet, nur davon redet, aber in seinem Leben du andere Früchte siehst, darf ich euch die Früchte vorlesen? Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen lieben als Gott. Willkommen in unserer Gesellschaft, die immer mehr und immer mehr und immer mehr in diesen Dingen voranschreitet. Und was sagt Paulus? Wende dich ab. Wende dich ab. Geht mit mir in den nächsten Brief, Titus 3, Vers 10. Einen sektierischen Menschen weisen nach ein- und zweimaligen Zurechtweisung ab. Titus 3, Vers 10. Einen sektierischen Menschen weise ab nach ein- oder zweimal Zurechtweisung, nicht nach zweimal Diskussionen und Gesprächen und Dialogen. Zurechtweisung, sagen, so nicht. Du sagst einmal, hört er nicht. Du sagst noch einmal, hört er nicht. Was machst du dann? Weist ab. Denn es nützt nichts, es bringt nichts. Hat keinen Wert. Der Apostel Paulus sagt es, er weiß es. Ich mittlerweile auch. Hat keinen Wert, bringt nichts. Alles Zeiträuber. Liebe Geschwister, in Bezug auf die, und das ist wichtig, in Bezug auf die, die kommen, sektierisches Verhalten an den Tag legen, eine falsche Lehre bringen, gegen Christus und seine Genügsamkeit reden, wir dürfen ihnen keinen Raum geben. Wir dürfen ihnen keinen Platz geben. Wisst ihr warum? Schlagt mit mir nochmal auf. 2. Johannes, ich lese euch vor. Danke für eure Geduld. Darf ich das noch kurz euch aufzeigen? 2. Johannes, schaut mal Vers 8, was er schreibt. Seht auf euch selbst. Achtet auf euch. Nicht auf den anderen. Schaut, passt auf euch auf, das ist es. Seid wachsam. Wisst ihr warum? Er sagt, seht auf euch selbst. damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern den vollen Lohn empfangt. Wir stehen in der Gefahr, das zu verlieren, was die Apostel erarbeitet haben. Was? Ewiges Leben. Wirklich. Sind wir in der Gefahr, ewiges Leben zu verlieren? Dann widerspricht das komplett dem Brief und dem allem, was er gesagt hat, dass wir in Jesus Christus wissen können, dass wir sicher sind. Was können wir denn verlieren? Was können die falschen Lehrer bei uns bewirken, wenn wir auf sie hören? Wir verlieren unsere Freimütigkeit. Wir verlieren unsere Gewissheit. Wir verlieren die völlige Freude. Sie haben so hart gearbeitet in dem Brief, dass man endlich zu dieser völligen Freude gelangt. Sie haben so hart gearbeitet, einen ganzen intensiven Brief geschrieben, dass man weiß, dass wir Christus haben, dass wir wissen, dass wir die Vergebung haben. Jetzt kommen falsche Lehre, man lädt sie ein, man hört sie, man liest sie und auf einmal beginnt man zu zweifeln. Und aber wo, ah ja, stimmt. Und dann guckt man auf sein Leben, dann hört man, ja, aber guck mal dich an. Und zack, 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 die Freude weicht, der Friede weicht, die Sicherheit weicht. Auf einmal ist man wieder am Boden. Und dann kriege ich Nachrichten, Anrufe, oh, ich bin doch wieder am Zweifeln. Ja, was hast du angehört? Ja, was hast du gerade gesehen? Was hast du geschaut? Was hast du gelesen? Kein Wunder. Ja, da habe ich mit dem geredet und der hat mir das und das gesagt. Jetzt neulich wieder. Dann habe ich mit dem geredet und hat mir das und das gesagt. Das klang das auch so logisch und jetzt bin ich im Zweifel. Aha. Ja, hör nicht hin. Hör nicht hin. Deswegen sagt Johannes, wenn ihr sie hineinlasst, wenn ihr euch auf sie einlasst, wenn ihr sie nicht meidet, dann verliert ihr, was wir so hart erarbeitet haben die ganze Zeit. Nämlich die völlige Freude. Jetzt muss ich euch zwei Sachen sagen und mit dieser Schuld der kräftigen Überziehung heute nach Hause gehen. Aber es ist mir wirklich ein Anliegen. Für uns als Gemeinde, ich rede für uns als Gemeinde und ich will das von diesem Ort verkündigt haben. Und zwar nicht meine Meinung, sondern von der Schrift. Jetzt müssen wir unterscheiden von solchen, die behaupten, Christen zu sein, falschen Lehrer. Das sind Antichristen, das sind keine Gläubigen, das sind keine Brüder. Sie geben sich zwar so aus, sind es nicht. Und von denen, sagt die Schrift, müssen wir was? Meiden. Haben wir gelernt? Konsequent sein. Reinigt eure Häuser. Reinigt eure Häuser. Aber es gibt welche, die sind Kinder Gottes. Und da sagt die Schrift auch, wir sollen, wenn sie in Sünde leben, wenn sie in Ungehorsam leben, da gibt es auch einen Verhaltungskodex. Und das wird oft vermischt. Und dann gehen manche mit denen so um, als ob sie Antichristen sind. Und das ist nicht gesund. Da sagt die Schrift auch was dazu. Und darum will ich noch zwei Stellen zu dieser Wahrheit hinzufügen. 1. Korinther 15. Lasst mich das euch noch kurz sagen, weil ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Auch das müssen wir leben, liebe Geschwister. Das müssen wir leben. Ich hoffe, wir finden unter uns solche, die diese Wahrheit leben. 1. Korinther 5. Paulus schreibt in diesem Abschnitt von jemandem, der in Unzucht lebt. Und zwar eine Unzucht, wie selbst nicht die Heiden machen würden, sagt er. Das könnt ihr ab Kapitel 5, ab Vers 1 lesen. Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch sei, und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass eines seines Vaters Frau hat. Also da geht es, dass der Sohn mit seiner Stiefmutter schläft. Das ist hier ungefähr. Jetzt sagt Paulus, und ihr denkt, ihr seid so eine liebevolle Gemeinde und wir sind Liebe, Liebe, Liebe und Gott ist doch Liebe und tolerant und so, und dann toleriert er das. Und genau das ist der Punkt. Und er sagt, nein, 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 es geht nicht. Ich habe ihn übrigens schon längst ausgeschlossen. Ihr seid so super tolerant und ihr seid geistlich. Ihr seid nicht geistlich. Und dann fordert sie dazu auf, konsequent zu sein. Und jetzt liest man mit mir Kapitel 5 ab Vers 9. Ich habe euch in den Brief geschrieben, nicht unzüchtigen Umgang zu haben, nicht überhaupt mit denen Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr aus der Welt hinausgehen. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger, das heißt übrigens Ehebrecher, oder ein Habsüchtiger, oder ein Götzendiener, oder ein Lästerer, oder ein Trunkenbold, oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Das ist konsequent, gell? Jetzt müssen wir natürlich nicht nur bei den Unzüchtigen stehen bleiben, da ist auch noch irgendwie so Götzendiener, Lästerer, Trunkenbold, Räuber, Habsüchtig. Oben, ja klar. Und dann, je weiter die Liste geht, umso, ja, nicht so schlimm, das ist ja überhaupt kein Problem. Da gucken wir voll drüber. Paulus sagt, wenn jemand sagt, ich bin ein Kind Gottes, sich Bruder nennt oder Bruder genannt wird, und wir gehen davon aus, er ist das. Der Herr kennt ja die Herzen. Es ist etwas anderes, wer kommt und nicht Christus leugnet. Von denen haben wir gerade gelesen. Hier sind ja nicht die, die sagen, ja, ich leugne Jesus. Er ist nicht im Fleisch gekommen, er sagt das nicht. Er sagt nicht, okay, er hat nicht von unseren Sünden gestorben. Und er leugnet das nicht. Aber er sagt, ich glaube das, aber lebt in offensichtlicher Sünde. Und entscheidet sich für diese Sünde. Und bleibt und verharrt in dieser Sünde. Lässt sich nicht korrigieren. Wie gehen wir damit um? Und Paulus sagt, mit ihm keinen Umgang haben, nicht mal essen. Was meint er damit? Keine Gemeinschaft haben. Warum? Die Konsequenz ist, weil wir sein Verhalten tolerieren und sagen, ist nicht schlimm, ist überhaupt kein Problem. Was Paulus damit meint, ist nicht, ihr dürft ihn nicht berühren, ihr dürft nie zusammen an einem Essen teilnehmen, wenn er da ist. Das ist nicht der Punkt. Wir dürfen dann nicht so gesetzlich auf einmal in unserem Kopf werden, das bedeutet, Essen ist verboten. Wisst ihr, was er sagt? Wenn wir mit den Kindern Gottes, die behaupten, Kinder Gottes zu sein, Jesus Christus kennen, aber bewusst in Sünde bleiben und wir mit ihnen ganz normal weiterleben, als ob es nichts wäre, dann denken sie, es ist alles in Ordnung. Es ist überhaupt kein Problem. Das fördert nicht ihre Korrektur. Das fördert nicht ihr Umdenken. Das bewirkt keine Buße. Das bewirkt keine Traurigkeit. Darum sagt Paulus, lies mit mir weiter, Vers 12. Denn was habe ich die zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht die drinnen sind? Die da draußen sind, die richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Das ist eure Aufgabe. Wir richten nicht die Welt. Ich richte nicht meinen Arbeitskollegen, Arbeitskollegen, Studienkollegen. Es geht nicht darum, ob ich mit denen essen darf oder nicht. Jesus saß mit den Sündern und Zöllnern. Er hat mit ihnen gegessen. Das ist nicht das Problem. Nur sagen sie nicht, wir sind Kinder Gottes. Sie brauchen das Evangelium. Dann essen wir mit ihnen, wir trinken mit ihnen, wir gehen zu ihnen und erzählen von Jesus. Aber wir reden oder wir verhalten uns anders, wenn jemand sagt, ich bin ein Kind Gottes und bewusst in Sünde lebt und sich nicht korrigieren lässt. Wo sagt, wo liegt das Problem? Oder nein, ich habe mich so entschieden, das mache ich jetzt. Und dann tun wir, als ob nichts wäre. Wir treffen, wir laden ein. Wir haben Gemeinschaft, wir machen gemeinsam Ausflüge, als ob es keinen Unterschied macht. Und wir tolerieren das. Schlag mit mir ganz kurz 2. Thessalonicher 3 auf. Letzte Stelle für heute. 2. Thessalonicher 3. Ich habe es auch gleich, Entschuldigung. Lest mit mir ab Vers 6. 2. Thessalonicher 3, Vers 6. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Geschwister, überlest das nicht. Das, was wir jetzt hören, ist im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe vorhin gesagt, den wir erkannt haben, den wir lieben. Wenn wir ihn lieben, halten wir seine Gebote. Wenn wir die Wahrheit lieben, dann lieben wir nicht die Lüge. Wir gebieten, nicht wir empfehlen, nicht wir raten, wir gebieten. Euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich und nicht nach der Überlieferung wandelt, die ihr von uns empfangen habt. Oha. Wenn jemand nicht dementsprechend lebt, wie wir als Evangelium euch dargestellt haben, zieht euch zurück. Das ist der Auftrag. Vers 14, ich überspringe. Wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet, wisst ihr, was das bedeutet? Macht namentlich kenntlich. Den muss man kennen. Habt keinen Umgang mit ihm, damit er beschämt werde. Jetzt geht's. Warum muss man das machen? Damit er beschämt werde, nicht sonst geht, damit er verloren geht, weil er unrein ist und wir dann unrein werden. Nein, wir reden nicht in falschen Lehren, wir reden nicht, damit er beschämt wird, dass er spürt, es ist nicht okay, wie er lebt. Wenn ich Jesus liebe und seine Heiligkeit liebe, aber ein Teil seines Leibes, ein Glied seines Leibes, bewusst in Sünde lebt und sie toleriert. Und ich Jesus liebe, wie kann ich das lieben, was er da tut? Wie kann ich das lieben? Wo ist dann die Liebe zu Jesus? Wenn seine Hand diese dreckigen Dinge tut, wenn der Mund dreckige Dinge sagt, wenn die Füße zu dreckigen Orten geht, wie kann ich das lieben und tolerieren und es gutheißen und noch applaudieren und sagen, jawohl, Spaß gemacht. Wie geht das? Wo ist denn die Liebe zu unserem Herrn? Wo ist die Liebe zu der Wahrheit? Er sagt, damit habt keinen Umgang mit ihm, damit er beschämt werde. Jetzt Vers 15. Und jetzt ist wichtig. Und seht ihn nicht als einen Feind an. Das muss man sofort lesen. Seht ihn nicht als einen Feind an. Wisst ihr, man macht das nicht, um ihn reinzudrücken. Er sagt, oh, du bist jetzt der Feind, du bist jetzt der Antichrist, mit dir will ich nichts zu tun haben. Meiden, weggehen, Straße wechseln und. Nein. Sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Liebe Geschwister, ich sage es, es ist überhaupt kein Problem, mit jemand am Tisch zu essen, jemand einzuladen, der in Sünde lebt. Überhaupt kein Problem. Wenn du ihn einlädst, um ihn zurechtzuweisen, dann ist es kein Problem. Überhaupt kein Problem, mit ihm zu essen, zu trinken, wenn du dann beim Gespräch sagst, du, ich liebe dich so sehr, aber so wie du lebst, das geht gar nicht. Das verherrlicht doch unseren Herrn Jesus Christus. Ich wollte es dir unbedingt sagen. Lad ihn ein, ess mit ihm, trink mit ihm, geh mit ihm aus, unternehm aus, geh mit ihm im Urlaub und erzähl es ihm. Aber lad ihn nicht ein, ich wollte dich einladen, ein bisschen Gemeinschaft haben. Ja, wir haben Geburtstag, du fehlst uns auch noch und du kommst auch noch dazu. So nicht. Er muss beschämt werden. Warum werde ich nicht eingeladen? Du bist doch mein Bruder, du bist meine Schwester. Eine Frau kam zu mir und sagte, Willi, wie soll ich das leben? Ich habe eine Schwester, ich liebe sie so sehr. Sie ist ein Kind Gottes, aber sie lebt in Unzucht. Und ich kann mit ihr eigentlich nicht Gemeinschaft haben. Aber wie soll ich das machen? Weinend. Wie gehe ich damit um? Soll ich sie meiden, nie mehr anrufen, nie mehr sprechen, wie Familien feiern, all diese Dinge? Dann ist mein Rat an dich, wenn du in der gleichen Situation bist. Geh zu deinem Bruder, geh zu deiner Schwester und sag, ich liebe dich in Wahrheit. Weil ich aber Jesus liebe, kann ich nicht mit dir Gemeinschaft haben jetzt, wie ich vorher mit dir hatte. Es geht nicht. Es ist unmöglich für mich. Es ist nicht möglich für mich, mit dir so weiter Gemeinschaft zu haben. Aber ich liebe dich. Ich will diese Gemeinschaft. Ich will das nicht verlieren. Ich will nicht, dass du nicht eingeladen bist. Ich will nicht, dass du bei mir am Tisch bist. Ich will, dass du da bist. Aber wenn du so weiter in Sünde lebst, wird das nicht möglich sein. Ich flehe dich an. Kehr um. Versteht ihr den Unterschied? Das ist eine andere Art zu sagen, hey, ich kann nicht mit dir. Hey, übrigens, ab heute sind wir tot. Ja, für dich. Du bist gestorben. Wir werden nie wieder einladen. Das ist nicht in Liebe, das ist Feind. Wir sollen ihn nicht wie Feinde behalten, wie Brüder und Schwestern behalten, aber nicht wie Brüder und Schwestern, wo wir sagen, hey, tolerant, tolerant, tolerant. Ich schließe so, lieben wir die Wahrheit? Wenn wir die Wahrheit lieben und sie kennen, dann kennen wir unseren Herrn und wir wissen, warum er in diese Welt gekommen ist. Für Sünde und Sünder. Bist du's? Bin ich? Kennen wir Sünde? Ist das was Schönes? Nee. Wollen wir das fördern? Wollen wir das hochhalten? Wollen wir darin leben? Das sei ferne. Jetzt, das Zweite ist, wir lieben die Wahrheit und wandeln in ihr, indem wir unsere Brüder lieben. Bedeutet diese Liebe aber, alles tolerieren? Nein. Wir reden in Wahrheit. Wir reden in Wahrheit und wir lieben in Wahrheit. Und das bedeutet nicht Toleranz. Das bedeutet, diese Dinge ansprechen. Das bedeutet, flehen und bitten, damit sie aus dem Fallstrick des Teufels herauskommen, um sie ringen und sagen, bitte lass das sein. Und wenn du davon abgehst, du bist der Erste, ich mache eine Schlachte, ein Lamm und was weiß ich nicht alles, Schaschlik und alles, dann, aber vorher geht's nicht. Versteh's. Ich habe dieser Schwester Folgendes gesagt, sag ihr, dass sie die Trennung macht, nicht du. Durch ihre Sünde schafft sie Distanz. Sie bringt dich dazu, dich von ihr zu entfernen. Aber du willst es nicht, du musst es. Das ist mein Rat. Johannes aber redet von solchen, die kommen und nicht diese Brüder sind. Die kommen und nicht diese Schwester sind. Sie kommen und lehren einen anderen Christus und wollen ihre Häuser. Wollen dort Einfluss bekommen, wollen dort Macht bekommen, wollen die Leute da hinterherziehen. Und da sagt er, bitte hört nicht, schaut nicht, lasst nicht herein. Warum? Ihr verliert euer Frieden, ihr verliert eure Gewissheit, ihr verliert eure Ruhe, ihr verliert diese Freude in Jesus Christus. Wir haben es doch so hart dafür gearbeitet. Darum schreibt er diesen Brief. Darum schreibt er, aber malt das und setzt es in den Kontext der Liebe. Ich danke, dass ihr so geduldig heute wart, aber ich habe nur zwei Predigten für einen ganzen Brief gehabt, deswegen ist das ein bisschen länger. Nächstes Mal, nächsten Sonntag, schauen wir uns den dritten an. Warum noch einer? Wisst ihr warum? Ich erkläre es euch. Weil bei all der Liebe und bei all der Konsequenz, die sie angewandt haben, sie nicht nur die Bösen rausgeschmissen haben, sondern auch die Guten. Wir kippen immer hin und her und sagen, stopp, 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 bitte unterscheidet. Nicht alle dürfen nicht rein, es gibt auch welche, die sollen rein. Darum muss er den dritten Brief schreiben. Das kann, gucken wir, an wen dürfen wir in die Häuser hineinlassen, gell? Ist auch gut, das machen wir nächsten Sonntag. Ich danke euch für eure Geduld. Amen.